Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Austrian Standards. Driven by Making Sense.
Warum wollen plötzlich alle Politik für die normalen Menschen machen? Soll diese Debatte eine Krise der Demokratie verdecken? Ist die gefährlichste politische Gruppierung die der Nichtwähler?
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Dieser Podcast ist für alle, die sich mit einfachen Antworten nicht zufrieden geben. Hier wird in aller Ruhe nachgedacht, mit geistiger Sorgfaltspflicht. Mein Name ist Judith Belfki. Ich bin Journalistin und Philosophin und die Reiseleiterin dieser Vor- und Nachdenkwerkstatt. Gemeinsam mit kritischen Zeitgenossinnen und ihren ganz unterschiedlichen Zugängen entdecken wir neue Blickwinkel und dringen zur Essenz von Debatten vor. Manchmal so weit, bis es unangenehm wird. Willkommen bei Futurum Exactum. Willkommen bei dieser 9. Etappe unseres Nachdenkabenteuers zur Normalität von morgen. Mit der Pandemie hat es angefangen. Plötzlich war Normalität ein gesellschaftliches Thema. Nicht unbedingt ein positives. Normalität war plötzlich nicht mehr da. Erst ging es dann um ein Umorganisieren ganz praktischer Abläufe, dann um ein neues Normal, auf das wir uns einzustellen hatten. Kurz nach der Pandemie, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und der daraus resultierenden Energiekrise, hat die Normalitätsdebatte dann die Wirtschaft erreicht. Und spätestens seit dem vergangenen Sommer ist Normalität auch zum politischen Inhalt geworden. Als Bundeskanzler Karl Nehammer seine Sicht auf das erläuterte, was normal ist oder eben nicht normal. Und die Debatte will nicht abreißen, nimmt nur andere Namen an und tarnt sich auch einmal als Frage nach Leitkultur. Mit Normalität wird auch Wahlkampf gemacht. Wir machen Politik für die normalen Leute, brüsten sich die einen. Wir machen Politik für die vielen, ohne die wenigen zu vergessen. Wir machen Politik für unsere Leute. Die Parolen der unterschiedlichsten Lager, die nicht erst seit einem Jahr durch die politischen Reden wehen, gleichen einander. Sie klingen nach Phrasen des Einschwörens, als würden Parteien verbale Fahnen schwenken, auf denen steht: Das ist die Normalität, die wir meinen, das ist unser Normal. Ist das auch eure Normalität? Dann kommt und wählt uns. Was es auf sich hat mit diesen politischen Phrasen rund um Normalität, welche Probleme der demokratischen Institutionen das vielleicht verschleiert und wohin uns dieses laute Normalbuhlen um Wählergunst führt, darum geht es in dieser Folge. Normalität ist eine politische Kategorie. Wofür Parteien dieses "Das ist doch nicht normal" Argument einsetzen, will ich von Alexandra Weiß wissen. Die Politikwissenschaftlerin und Expertin für Frauenpolitik sitzt mir im Videocall an der Universität Innsbruck gegenüber. Was steckt hinter dieser Debatte? Sind das Ablenkungsmanöver von harten politischen Themen oder steckt da mehr dahinter?
Naja, das eine ist, denke ich tatsächlich, es ist eine Ablenkung von den brennenden Problemen der Zeit. Das andere ist auch wohl so, dass man sagen muss, dass diesen bürgerlichen Parteien, die zum Teil ihre Bürgerlichkeit einfach auch schon verloren haben, diese Mitte, von der sie immer sprechen, nicht mehr ansprechen politisch, ja. Ja, wir sehen das ja auch in den Umfragen, ja, wo die Menschen sozusagen hingehen mit ihren Affinitäten für Parteien. Aber das heißt, diese Großparteien, die die Mitte repräsentieren sollen, können das immer weniger oder sind da nicht mehr in der Lage, das aufzugreifen.
Das klingt wie politisches Nachjustieren. Ist das noch normal? Diese Frage eignet sich hervorragend, um klarzumachen, wo man politisch steht. Damit formulieren PolitikerInnen das Selbstverständnis ihrer Partei und binden mögliche WählerInnen sehr direkt und emotional. Die Verbindung entsteht da sogar über eine Form von gemeinsamer Empörung. Das ist doch nicht mehr normal, da sind wir uns doch einig. Der Mechanismus dahinter ist alt. Nichts eint mehr als ein gemeinsames Feindbild. Aber warum taucht die Debatte gerade jetzt auf? Jahrzehntelang war es nicht notwendig, das ideologische Herzstück der Großparteien oder der Parteien überhaupt so deutlich zu artikulieren. Es war klar, für welches Normal die politischen Gruppierungen standen. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Die Tatsache, dass über etwas lange Zeit Selbstredendes, ja Selbstverständliches wieder gesprochen wird, ja offenbar gesprochen werden muss, deutet auf eine Umschichtung hin. Das zeigt sich auch bei den Wahlergebnissen. Die Zeiten von zwei regierenden Großparteien sind längst vorbei. Gesellschaften werden diverser, das politische Spektrum wird bunter. Gewohnte politische Standpunkte müssen neu verhandelt und abgegrenzt werden. Kommt die Politik da nicht hinterher?
Naja, diese Vervielfältigung von Lebenswegen, Lebensentwürfen, das ist ja Diagnose aus den 70er, 80er Jahren schon des letzten Jahrhunderts, ne? Und natürlich gab es da schon auch die Vorschläge, wie kann man darauf reagieren, das alles auch aufzufangen, ja? Und zwar, wenn es um eine wohlfahrtsstaatliche Politik zum Beispiel geht, ja? Und das hätte bedeutet, dass man wohlfahrtsstaatliche Leistungen mehr individualisiert, ja? Wir haben ja Wohlfahrtsstaaten, die sehr stark eben auch auf dieses Modell Familie abstellen, ja? Die vor allem Frauen eigentlich immer wieder auf diese private Form der Absicherung, nämlich über die Ehe, verweisen, anstatt das individuell zu regeln, anstatt eben auch zum Beispiel Sorgearbeit besser abzusichern. Das wäre schon möglich gewesen, indem man eben sagt, ja, okay, die Lebenswege ändern sich, Beziehungen halten nicht mehr ewig und das ist ja eine positive Form der Individualisierung, dass Menschen nicht mehr darauf angewiesen sind, bei jemandem zu bleiben, den sie nicht mehr lieben, sondern dass die Gründe für Beziehungen tatsächlich nicht ökonomischer Natur sind, sondern eigentlich eben persönlicher Natur sind, also eben basierend auf Zuneigung, Liebe etc. Ja, also das ist durchaus ein positiver Zug, was aber durchaus eben in den konservativen Reisen als sehr negativ empfunden wurde.
Die politische Debatte spiegelt also eine gesellschaftliche Entwicklung wider. Lebenswege sind nicht mehr stromlinienförmig vorgezeichnet. Von der Lehre bis zur Pension in ein und derselben Firma zu bleiben, dieser Weg wird genauso selten wie die Partnerschaft von der Sandkiste bis ins Altersheim. Wir wechseln Jobs und Berufe und leben in Patchwork-Familien und das quer durch alle politischen Ideologien. Dass es kaum noch einer Partei gelingt, viele bis alle dieser Lebensentwürfe zu repräsentieren, liegt auf der Hand. Menschen fühlen sich nicht mehr ganz und gar vertreten von der einen Partei. Dieses Argument ist aus den vergangenen Jahrzehnten gut bekannt. Krise der Repräsentation nannten Analysen dieses Phänomen. Dahinter steckt eine Entwicklung, die hier schon mehrfach aufgetaucht ist. Das, was wir für normal halten, wird in immer mehr Bereichen eine Frage des individuellen Geschmacks. Das bedeutet, dass es immer weniger kollektive Konzepte von Normalität gibt und dafür immer mehr individuelle. Für die Demokratie, für politische Systeme kann das eine nicht unbeachtliche Herausforderung sein. Den Gedanken an diese Krise der demokratischen Institutionen, denen es immer schwerer fällt, politische Programme für möglichst viele Menschen passgenau zu stricken, nehme ich mit an meinen Küchentisch zur Philosophin Liz Hirn. Wir kommen auf Bundeskanzler Karl Nehammer zu sprechen und seine Frage, was jetzt normal ist und was nicht.
Man könnte sagen, er hat schon den Finger auf eine Wunde gelegt, aber ich hätte es anders interpretiert. Also die Frage zu stellen, ob das, was wir jetzt angenommen haben, was noch normal ist für Österreich, sich nicht vielleicht wirklich gewandelt hat. Das heißt aber, dass es vielleicht eine andere Art von neuer Normalität gibt, als es vielleicht jetzt auch die ÖVP ein Stück weit sich gedacht hat, vor allem nach der Pandemie, sondern eben vielleicht eine neue Normalität, die beinhaltet, dass es selbstverständlich ist, zu gendern, oder eine neue Normalität, die ganz unbeschwert damit umgeht, dass es andere Arten von Familienformen gibt und das könnte genauso normal sein. Also Insofern hätte ich es ja fast schon als Selbstbefragung des konservativen Lagers verstanden, die ich teile und sagen würde, ja, es gibt eine Normalität, aber die weicht von eurer ab. Also vielleicht ist ja euer Bild das Abnormale. Also ich hätte sogar anders interpretiert, nämlich als das Selbsteingeständnis, vielleicht wissen wir auch nicht mehr, was normal ist.
Normalität wird immer dann Thema, wenn sie verloren geht. Eigentlich nur dann. Dieser Gedanke ist uns schon begegnet auf dieser Nachdenkreise. Wenn die Frage danach, was normal ist oder nicht, in der Politik auftaucht, ist das ein Zeichen dafür, dass das Selbstverständnis dafür ein Stück weit verloren gegangen ist. Sind alle einig darin, wofür eine Partei steht, ist es nicht nötig, darüber zu sprechen. Die Normalitätsdebatte als eine politische Selbstbefragung, das leuchtet ein als Analyse. Vor diesem Hintergrund macht es auch wenig Sinn, von der oft beschworenen gesellschaftlichen Spaltung zu sprechen. Es scheint sich mehr um ein Zersplittern in viele unterschiedliche Lebenswirklichkeiten zu handeln, um eine Explosion an Diversität. Könnte das, philosophisch gesprochen, die Normalität von morgen bedeuten, dass es eben keine gemeinsame Norm in einer Gesellschaft mehr gibt, sondern das Nebeneinander von vielen Einzelnen?
Was ich spannend finde jetzt, und das werden wir jetzt gerade im politischen Sinn, nämlich auch dieses Ausrufen einer Spaltung jetzt im Hinblick von, darf Diversität sein oder nicht? Also statt, dass wir diese Diversität oder diese Möglichkeit zur Diversität, die wir in unseren Gesellschaften haben, also ausnutzen und das als Norm definieren könnten, die wieder ausgelegt werden kann. Ja, aber dass wir sagen, wir haben als Norm, dass unsere Gesellschaft divers sein kann, dass es sehr große Freiheitsspielräume gibt und das als Stärke sozusagen auch zu sehen, also einer Norm, die relativ stabil ist, der Propaganda ein bisschen zum Opfer fallen, dass das eine Schwäche ist und dass es eigentlich sozusagen den Untergang des Abendlandes, so wie Russlands verkündet oder des Westens einläutet. Also das finde ich wirklich interessant. Also stattdessen, dass wir hier sozusagen das als Norm postulieren würden und sagen, die Diversität könnte ja unsere Norm sein, ist es eher etwas, wo wir uns überhaupt nicht anhalten wollen.
Für das Leben jedes und jeder Einzelnen ist diese Diversität als neue Normalität wunderbar. Jeder und jede kann tun, was er oder sie möchte. Für ein politisches System, mit dem auf Mehrheiten beruhend Entscheidungen für alle getroffen werden müssen, stellt das eine enorme Herausforderung dar. Wie lässt sich eine hyperindividualisierte und dadurch zersplitterte Gesellschaft überhaupt noch organisieren und regieren? Wie kommt man hier auf Einigungen? Steckt hinter der Frage nach Normalität gar eine Krise der Demokratie? Vielleicht ist es gar nicht mehr möglich, so viele unterschiedliche Lebensentwürfe in klar abgesteckten Parteiprogrammen zu repräsentieren.
Die These ist ja bekannt und auf den ersten Blick, finde ich, kann man dem viel abgewinnen. Nämlich auch, wenn man hinterfragt, wie stellt sich also der Durchschnittsösterreicher, die Durchschnittsösterreicherin aus, wenn man sie jetzt misst. Also jetzt auch nach religiösem Background, nach Herkunft, Land, whatever. Bildungs-Background. Alles. Ja? Und da könnte man jetzt ganz bösartig sagen, ja, vielleicht ist da was dran, dass die Politik das tatsächlich nicht ausreichend repräsentiert. Dann wäre das vielleicht aber eher die Krise der Demokratie als die Vorstellung, dass jetzt so viele verschiedene Gruppen sind und nicht mehr diese großen Ideologien, weil da könnte ich ja sagen, ja wunderbar, das ist ja eigentlich der Sinn von Demokratie, dass es ganz divers ist und jeder kann da rein und jeder soll rein und ist aufgefordert, sozusagen sich zu engagieren. Das wäre ja für mich keine Krise, sondern das wäre ein Normalzustand. Wir könnten sagen, wir hätten vorher die Krise gehabt, wenn das genau zwei große Richtungen geht. Also da würde ich jetzt mal polemisch sagen, das kann man challengen. Aber was ist, wenn sie es überhaupt nicht schafft, abzubilden, sich die Menschen wirklich nicht repräsentiert fühlen, vor allem nicht von den Vorstellungen von Normalität. Ja, weil sie ist ja noch nicht die Normalität, die sie repräsentieren, sondern auch eine Normalität, die sie schaffen wollen durch die Maßnahmen, die sie setzen und auch deshalb nicht mehr wählen können, wollen etc. oder eben gar nicht wahlberechtigt sind beispielsweise. Also das, finde ich, sind jetzt demokratiepolitisch für mich die interessanteren Fragen.
Dass Politik darum kämpft, die Interessen und Themen abzubilden, die möglichst viele Bürgerinnen und Bürger beschäftigt, ist aktuell zu beobachten. Und nicht nur in Wahlkampfzeiten. Ich muss bei diesem Gedanken an ein Interview mit dem Schweizer Kulturphilosophen Andreas Sommer denken. Angesprochen auf eine vermeintliche Krise der Demokratie meinte er, dass die klassische repräsentative Demokratie dem Bewusstseinsstand von mündigen Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr so recht angemessen sei. Sie müsse sich auch strukturell weiterentwickeln. Wir empfinden Unbehagen in der Demokratie, so Andreas Sommers These, gegen die sehr beschränkten Möglichkeiten der Mitentscheidungen. Da sollten wir, so seine Forderung, die demokratischen Institutionen nicht heilig sprechen, so tun, als wären sie von ewiger Gültigkeit. Das würde für unsere demokratischen Systeme eine gewaltige Umwälzung bedeuten. Mehr direkte Demokratie, langwierige partizipative Prozesse und komplexe Expertengremien. Dafür weniger Parteipolitik vielleicht? Womöglich wäre die Debatte darüber, ob unsere politischen Instrumente noch zeitgemäß sind, zielführender als den politischen Gegner indirekt als abnormal abzukanzeln. Normalität ist auch sprachlich eine zutiefst politische Kategorie im Augenblick. Ich möchte mehr darüber wissen, wie dieser einst zu positiv besetzte, menschenverbindende und sicherheitsspendende Begriff derart zum Politikum werden konnte. Wir sind im Büro des Soziolinguisten Jürgen Spitzmüller an der Uni Wien in der Sensengasse. Spitzmüller forscht genau an dieser Schnittstelle von Sprache und Gesellschaft, die uns hier beschäftigt. Auch wenn es um Sprache und Ideologie geht.
Häufig ist es ja nicht so, dass man sagt, wir haben diese Normalität, die anderen haben die anderen, sucht euch eine aus, sondern unsere ist die richtige. Ja, also da geht es dann tatsächlich wieder um Deutungshoheiten. Also zwei Dinge sind dabei wichtig. Das eine ist, dass sozusagen das, was als das frühere Normal gilt, ja häufig gar nicht existiert hat. Das ist sozusagen auch eine utopische Konstruktion von einer Homogenität der Gesellschaft, die es nie gegeben hat, empirisch gesehen. Also auch hier hat man wieder diese Diskrepanz zwischen dem Messbaren und dem Gewünschten. Und ein weiterer Punkt, der wichtig ist für die Debatte, ist, denke ich, dass Normalität oder Normal etwas ist, was wir Hochwertwort nennen. Also es ist per se etwas Gutes. Das heißt, man kann schlecht hingehen, kann sagen, aber ich finde Normalität schlecht und wir sind aber übrigens die Unnormalen und die unnormale Partei und wählen Sie uns. Das würde man wahrscheinlich nicht machen, weil man weiß, dass Normalität als etwas Gutes gilt. Und das ist ja interessant, weil es ja auch schon eine Verwendungssituation von Normalität gibt und auch eine Zeit und Strömung gegeben hat, wo man gesagt hat, das Normale ist das Fade. Ja, die Normalen, das sind die Langweiligen und die gerade die Nicht-Normalen, das sind die interessanten Personen. Und wir wollen die Nicht-Normalen sein, wir wollen gerade nicht normal sein, das zeichnet uns aus. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen in den Hintergrund geschoben, zumindest in der politischen Diskussion.
Diese Flexibilität ist sehr spannend, dass ja verschiedene politische Akteure behaupten, sie haben eine Art Monopol auf Normalität. Dabei meint dieses Normal immer eine oft sehr unterschiedliche gesellschaftliche Tatsache. Einmal ist normal der Verweis auf wertkonservative Rollenbilder, wo Frauen bei den Kindern daheim bleiben und Deutsch die einzige Familiensprache ist. Und einmal meint normal gesellschaftliche Realitäten, die Alleinerziehende, MindestpensionistInnen und gleichgeschlechtliche Eltern abbilden. Normalität wird hier ebenso als ideologische Abgrenzung dem politischen Gegner gegenüber benutzt, wie als vereinende Einschwörungsformel für Gleichgesinnte. Als verbindend und abgrenzend. Eine verbale Wunderwaffe, könnte man meinen.
Also es gibt zumindest auch in der politischen Diskussion gibt es Begriffe, die Konjunktur haben, auch teilweise parteienspezifische Konjunktur haben, teilweise dann auch überparteiliche Konjunktur haben. Also das ist das, was wir eben die Hochwertwörter sind, die überparteilich positiv sind, die Unwertwörter sind die überparteilich negativ sind. Und dann gibt es sowas wie Fahnenwörter, das sind so Begrifflichkeiten, mit denen sich bestimmte Parteien schmücken. So etwas vielleicht wie, ich weiß nicht, Konservativismus ist möglicherweise ein Fahnenwort, also von den einen negativ, von den anderen positiv gesehen. Und diese Begriffe haben auf jeden Fall Konjunktur. Sie schleifen sich möglicherweise auch ab in ihrer Wertigkeit im Laufe der Zeit. Von dem her ist es schon, können wir schon davon ausgehen, dass diese Normalitätsdebatte abebben wird. Aber wann das passiert und wie lange das dauert, das können wir nicht voraussehen.
Sprache wird auch weiterhin politisch aufgeladen bleiben. Politik wird immer wieder neue Begriffe emotional aufladen, sie für die eigenen Zwecke benutzen und bekannten Phrasen neue Bedeutungen einschreiben. Normalität scheint eines dieser Worte mit Konjunktur zu sein, weil es so wandelbar ist, sich für und gegen Argumente fast jeglicher Art einsetzen lässt. Normalität ist so etwas wie ein Killerargument, das sich schlecht widerlegen lässt. Das funktioniert so gut, weil sich in der Debatte immer wieder verschiedene Ebenen mischen. Das statistische Normal, eine soziale Norm und verschiedene politische Ideologien. Doch das Problem liegt tiefer. Gesellschaften verändern sich, werden komplexer und diverser. Das wird auch die Normalität von morgen auszeichnen. Politik, das hat schon die Politikwissenschaftlerin Alexandra Weiß mehrfach angesprochen, hinkt da in ihren Strukturen hinterher, verfehlt mit ihren Themen mitunter die alltägliche Realität von Menschen. Was bedeutet dieses Nicht-Matchen von Politik und Wirklichkeit für die Normalität von morgen?
Ein Entwicklungstrend, den wir schon sehen, ist, dass ganz viele Menschen überhaupt nicht mehr wählen gehen. Ja, das wird ja oft relativ wenig besprochen. Ich meine, wir haben bei vielen Wahlen 30-35%, manchmal mehr, die gar nicht mehr hingehen. Ja, das ist schon sehr, sehr viel. Also das heißt, es sind Menschen, die sich nichts mehr erwarten von der Politik.
Ist das eine spezielle Gruppe von Menschen, die nicht mehr wählen geht? Lässt sich daran vielleicht ablesen, welche Themen nicht angesprochen werden in der aktuellen Politik, welche Normalität nicht abgebildet wird?
Wenn man schaut, bei diesen Nichtwählerinnen sind zum Beispiel auch immer ganz viele alleinerziehende Frauen, ökonomisch schwache Gruppierungen dabei, ja. Also die haben das Gefühl, uns vertritt eigentlich niemand mehr, das, was wir brauchen, interessiert keine politische Partei mehr.
Das ist durchaus eine relevante Größe. Wenn 30-35% nicht mehr wählen gehen, dann könnte das mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte durchaus die größte politische Fraktion sein. Es scheint eine Gruppe zu sein, die wächst. Für das Funktionieren einer Demokratie eine weitere bedenkliche Entwicklung.
Das ist ein riesengroßes demokratiepolitisches Problem, das viel zu wenig beachtet wird und bearbeitet wird von der Politik. Ich denke, da braucht es auch andere Mechanismen demokratiepolitischer Art, da braucht es andere Auseinandersetzung auch mit innerparteilicher Demokratie. Wer will sich überhaupt noch politisch engagieren oder warum sind zu wenige? Ich denke mir, so wie Parteistrukturen ausschauen, ist es für viele Menschen sehr, sehr abschreckend, dorthin zu gehen und sich einzubringen. Ja. Das ist das eine. Das andere ist eben auch, wenn Menschen das Gefühl haben, es gibt ohnehin keine Partei mehr, die meine Interessen vertritt, dann werden sie dazu neigen, sich eben nicht mehr zu beteiligen oder sogenannte Testparteien zu wählen, wo man weiß, das ist eine Provokation oder die vertreten halt relativ radikale Ansätze. Oder eben was jüngeren Datums ist, ist, dass man eben auch Parteien wählt, die einfach sehr engagiert sind, genau in den Problemfeldern, die Menschen haben.
Die Entwicklung ist also gegenläufig. Parteien bemühen sich, ihr politisches Profil zu schärfen, adressieren dabei jedoch nicht immer ihre Kernwählerschaft. Gleichzeitig werden Lebensentwürfe bunter, was es schwerer macht, für größere Gruppen den gemeinsamen ideologischen Schirm einer Partei aufzuspannen. Setzt sich diese Entwicklung fort, zersplittert die politische Landschaft analog zur Gesellschaft in immer kleinere Gruppen. Das macht Koalitionsverhandlungen zäh und langwierig. Wir sehen das in Ländern, die sehr viele Parteien im Parlament sitzen haben. Koalitionen aus sehr, sehr vielen politischen Gruppierungen führen unweigerlich zu Kompromissen aller Beteiligten, was dann wieder die Wählerschaft vor den Kopf stößt. Was passiert, wenn hier nichts passiert?
Wenn das nicht endet, glaube ich, dass man schon auf sehr dramatische Zustände zusteuern kann, weil wenn diese Probleme nicht gelöst werden, ja, Stichwort Pflege, Stichwort Care-Arbeit, eben Umverteilung, Wohnungsnot etc., das sind soziale Probleme, die einfach den Menschen tatsächlich schon lange und jetzt noch mal mehr unter den Nägeln brennen. Da braucht's politische Lösungen, ja. Wenn diese Problematik, die es einfach gibt, nicht adressiert wird von den politischen Parteien mit echten Lösungen, dann werden natürlich die populistischen Parteien weiterhin zulegen. Ja, das ist ja ein internationaler Trend. Ja, das wird aber die Problematiken natürlich nicht lösen, sondern verschärfen in Wirklichkeit.
Für die Politik von morgen bedeutet das eine weitere Verschärfung des politischen Tons, mehr Zuspitzung und Abgrenzung. Und wohl kaum die Hinwendung zum konstruktiven politischen Gestalten. Was müsste passieren, damit Politik hier wieder einen konstruktiven Weg einschlägt? Was wäre da notwendig?
Die Menschen ernst zu nehmen mit ihren Problemen und damit auch politisch erfolgreich zu sein. Es bleibt zu hoffen, dass das etwas ist, was mehrere einfach auch demokratische Parteien entdecken, als ja, wie Politik funktioniert. Weil ich denke, das ist ja sozusagen die Problematik auch, wie Politik gemacht wird. Wie können bestimmte Bedürfnisse, Probleme, Anliegen politisch bearbeitet werden und in welche politischen Maßnahmen müssen die dann transformiert werden, um wirksam zu sein. Ja, das ist Politik. Was ist ein Bedürfnis? Wie interpretiere ich das und wie setze ich das um in eine politische Maßnahme? Wenn das jemand richtig artikuliert, so dass es auch verstanden wird, so dass es auch geglaubt wird und ernst genommen werden kann, dann glaube ich schon, dass wir sozusagen durchaus in eine bessere politische und gesellschaftliche Zukunft gehen könnten.
Normalität, das nehme ich aus dem Gespräch mit Alexandra Weiß mit, ist noch politischer, als ich gedacht hatte. Dass wir aktuell so intensiv über Normalität reden, stellt unseren politischen Systemen ein gutes und ein schlechtes Zeugnis gleichzeitig aus. Ein erfreuliches, weil sich daran zeigt, dass lange Zeit eingefahrene Konzepte davon, was sich gehört oder eben nicht, in Bewegung geraten, dass sich etwas verändert, dass Politik nachzieht, sich dem voranschreitenden Wandel in der Gesellschaft angleicht. Beunruhigend ist die Debatte, weil sie für Unsicherheit, ja Orientierungslosigkeit in den politischen Institutionen steht. Und Unsicherheit, das wissen wir, sorgt dafür, dass Menschen eher nach einfachen Antworten suchen. Die für mich unangenehmste Einsicht ist vielleicht, dass das Abstecken der unterschiedlichen Wirklichkeitskonzepte ein lauter Schaukampf ist, der aufgepumpt ist von diversen Ideologien und ablenkt von den relevanten Problemen, die nach politischen Lösungen rufen. Es bleibt zu hoffen, dass es zur Normalität von morgen gehören wird, dass gerade Normalität kein Thema mehr ist, weil Wichtigeres auf der politischen Agenda steht. Vielleicht müssen wir uns aber auch von dieser geschlossenen Vorstellung von gesellschaftlicher Normalität verabschieden. Vielleicht wird es normal sein, dass sich jeder Mensch sein Leben nach den eigenen Maßstäben gestaltet, sofern er andere damit nicht stört oder einschränkt. Normalität verändert sich laufend. Sie ist also immer ein Kind ihrer Zeit. In der nächsten Folge von Futurum Exactum begeben wir uns daher auf Zeitreise in das Normal von vorvorgestern. Wir gehen dafür ins Kunsthistorische Museum Wien auf Spurensuche. Mit dem Kunsthistoriker und Kunstvermittler Daniel Uchtmann befragen wir 6 Meisterwerke aus der Renaissance und dem Barock. Wir sprechen über innere und äußere Schönheit, gesellschaftliche Machtverteilung, eine paradiesische Weltordnung und einen bürgerlichen Verhaltenskodex. Wir treffen dabei sogar Peter Paul Rubens Frau im Schlafzimmer. Eines darf ich schon verraten, im Spiegel der Vergangenheit sieht man die Zukunft mitunter etwas klarer als im wirren Getöse der Gegenwart.
Futurum Exactum, die Denkwerkstatt im Taschenformat.
Futurum Exactum findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Donnerstag mit einer neuen Folge. Ihr wollt keinen Teil dieses Nachdenkabenteuers verpassen? Dann abonniert uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder folgt uns unter Wiener Denkwerkstatt auf Instagram, Facebook oder LinkedIn, um über unsere gemeinsamen Redaktionssitzungen, Live-Podcasts und andere spannende Veranstaltungen informiert zu bleiben. Ihr habt Ideen für die Wiener Denkwerkstatt? Schreibt uns gerne unter redaktion@wienerdenkwerkstatt.at.
Dieser Podcast wird unterstützt von Austrian Standards, der österreichischen Organisation für Standardisierung und Innovation. Von der Idee zur innovativen Lösung, zum Exportschlager, zum Forschungsdurchbruch. Standards schaffen praktikable, nachhaltige Lösungen für wirtschaftliche und gesellschaftliche Herausforderungen. Austrian Standards vernetzt Akteure aus Wirtschaft, Forschung, Verwaltung und NGOs zur Entwicklung von Standards, bringt über ein weitreichendes Netzwerk Fachwissen aus aller Welt nach Österreich und stärkt Organisationen in der effektiven Anwendung von Standards. Seit über 100 Jahren stellt Austrian Standards so sicher, dass eines zum anderen passt. Mehr Informationen zu den Lösungen und Produkten von Austrian Standards findet ihr unter www.austrian-standards.at sowie in unseren Shownotes. Austrian Standards. Driven by making sense.
Futurum Exactum ist ein Podcast der Wiener Denkwerkstatt und Happy House Media.